Heute im Dialog Alfred Schier mit Dieter Thomas Heck.
Im Januar 1969 moderierte er zum ersten Mal die ZDF-Hitparade. Fast 39 Jahre später, vor wenigen Wochen, am 18. November 2007, präsentierte er zum letzten Mal die Melodien für Millionen. Jetzt soll Schluss sein. Herzlich willkommen bei Phoenix.
Ich bedanke mich sehr herzlich, lieber Herr Schier.
Sie hören auf. Warum?
Weil ich Ende des Jahres 70 werde. Und ich glaube, 70 ist ein Alter, wo man sagen sollte, von sich aus, das war's. Es wird noch viele Dinge geben, die ich mache, auch fernsehmäßig. Aber die große Show ist dann oder ist jetzt beendet. Es kommt noch eine Sendung, aber da bin ich nicht der Gastgeber, sondern Johannes B. Kerner.
Das ist die Abschiedsgala im ZDF.
Am 29.12. an meinem Geburtstag, an diesem 70. aus Berlin.
Nochmal auf Ihre Tätigkeit als Moderator. Auch die letzte Sendung war wieder sehr erfolgreich. 6 Millionen Zuschauer, 4 Millionen Euro gesammelt für die.
4,18 sogar nachts um 12. Das weiß ja keiner. Das sage ich jetzt hier mal ganz deutlich, weil ich schon sehr stolz drauf bin. Das ist eine tolle Summe, mit der viel geholfen werden kann. Und das ist ganz wichtig, glaube ich.
Ja, also die Sendung war erfolgreich. Trotzdem die Frage, gehen Sie freiwillig oder hat man Sie überredet?
Nein, ich gehe schon zu 99,9% freiwillig, dass man gesagt hat, wir machen noch eine letzte Sendung für dich.
Und die 0,1%, was ist das?
Das ist das.
Sie haben es ja jetzt präsentiert. 0,1 heißt was?
Das heißt, dass wir noch eine Sendung am 29.12. machen und die heißt Dankeschön, Dieter Thomas Heck. Und das finde ich eine sehr hübsche Idee von den Kollegen aus Mainz.
Sie gehen ja nicht ganz, weil als Produzent machen Sie weiter. Die Melodien für Millionen werden fortgesetzt und da sind Sie der Produzent.
Gibt's schon, so ist das gesagt worden. Ich hoffe, das bleibt so.
Gibt es schon Nachfolger als Moderator?
Also wir haben sicherlich alle irgendjemanden in petto. Das muss ja kein Mann sein, sondern das könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Kollegin wäre. Aber wer, darüber sollten wir nicht hier diskutieren. Darüber müssen wir ganz einfach mit der Welthungerhilfe sprechen. Darüber müssen wir mit der Krebshilfe sprechen und natürlich auch mit dem Sender, der es ausstrahlt.
Welche Eigenschaften müsste so ein Moderator, so eine Moderatorin haben?
Alfred, das ist eine Frage, die Sie da stellen. Das ist wahnsinnig schwierig. Man kann nicht sagen, er müsste so sein oder sie müsste so sein, wie ich es war. Das wäre ganz schrecklich, jemanden zu kopieren. Aber es müsste jemand sein, der das, was er da dem Zuschauer näher bringt, das muss vom Herzen herkommen. Und in zweiter Linie vom Kopf. Es darf nicht so sein, dass man sagt, ich schäme mich jetzt zu sagen, bitte, bitte helfen Sie. Schauen Sie sich diese Bilder an. Das muss man fühlen bei der Welthungerhilfe zum Beispiel. Wenn man sieht, dass täglich 35.000 Kinder an Hunger und an den Folgen des Hungers sterben, dann muss man auch so ehrlich sein und sagen, wir brauchen Ihr Geld. Bitte helfen Sie uns und helfen Sie damit diesen Kindern. Und dasselbe ist bei der Krebshilfe. Ich habe so oft gesagt, bitte helfen Sie, irgendwann helfen Sie sich selbst. Und dieser Krebs kann ganz dicht neben Ihnen einschlagen. Das habe ich mehr als einmal gesagt. Und dann hatte meine Frau Anfang dieses Jahres die Diagnose Krebs. Lieber Herr Schier, das war ein ganz furchtbarer Schock. Und gerade wenn man es selbst so oft gesagt hat, dann wird es ja noch schlimmer, wenn man dann sagt, und nun hast du es wirklich ganz dicht neben dir bei einem Menschen, den du sehr liebst. Und nun kannst du nur hoffen, dass es ganz schnell geht und dass dieser Krebs wieder aus dem Körper rauskommt. Und ich habe das Gefühl, das ist so. Alle Tumormarker stehen auf grün, also da ist nichts mehr. Aber es sind natürlich immer wieder die Untersuchungen, die kommen. Und ich weiß, dass dieses Mädchen, die unglaublich tapfer ist, da jedes Mal eine panische Angst hat, wenn dann wieder diese Untersuchungen kommen. Das ist völlig logisch. Aber ich hoffe, dass wir es gemeinsam packen.
Jetzt muss man dazu sagen, Sie haben schon lange die Sendungen für die Krebshilfe gemacht. Die Krebserkrankung Ihrer Frau kam erst nachher. Also Sie haben nicht die Krebshilfe unterstützt, weil Ihre Frau da betroffen war.
Das war jetzt ein schlimmer Zufall. Aber ich mache die Sendung ja für die Krebshilfe seit 85. Denn da war zum ersten Mal Mildred Scheel in der Sendung und kriegte einen Scheck für die Deutsche Krebshilfe und saß dann immer mit ihrer Handtasche auf dem Schoß und guckte dich dann an als Moderator und sagte, das könnte ruhig schon ein bisschen mehr sein. Das war zum ersten Mal, dass ich diese wunderbare Frau in der Sendung hatte. Und erst wesentlich später kam dann die Frage, könnten Sie sich vorstellen, mehr für die Krebshilfe zu machen? Da habe ich gesagt, ja, wir haben eine Sendung, die sollten wir für die Krebshilfe machen. Wir werden das mit Mainz besprechen. Und der damalige Programmdirektor, der heutige Intendant Marco Schächter, hat gesagt, das ist eine gute Idee, das machen wir doch. Und ich bin einfach der Meinung, wenn du mit einer solchen Unterhaltungssendung unterhalten kannst, mit guten Künstlern, die wir immer in der Sendung gehabt haben, und dann auch noch über 50 Millionen einspielst, dann ist das sicherlich eine ganz tolle Geschichte. Und ich bin darüber sehr glücklich und sehr stolz.
Jetzt haben wir die großen Stationen schon angesprochen Ihrer Karriere, die großen Spendengalas, die ZDF-Hitparade, fast 40 Jahre ununterbrochen auf der Bühne. Da müssen wir uns jetzt einfach ein paar Ausschnitte anschauen zusammen.
Haben Sie welche?
Von Stefan
Martens. Da bin ich mal ungeheuer gespannt, ja.
Bitte.
Hallo und herzlich willkommen und zunächst erstmal ein kleines Prösterchen, aber Sie werden gleich wissen, warum.
Da war ein Traum, der so alt ist wie die Welt.
My sweetheart Valentine, du darfst nicht weinen.
Noch etwas, Freunde. Wenn man Ihnen nicht sofort die Platte mit dem Schlager, den Sie eben hörten und sahen, anbietet, dann würde ich sagen, protestieren Sie.
Bitte schau mich an und vertrau mir an. Ob ich hoffen kann, heut auf dich, ja, dann weiß ich endlich, du küsst mich.
Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitsparade. Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend.
Wasser, la 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 la.
Hey!
Gerade abgewunken, aber ich muss noch einen Augenblick dranbleiben.
Herr Kriminaldirektor, gehen Sie jetzt in die Vorführung?
Ja.
Ich hätte es auch gerne gesehen.
Auf dem schnellsten Wege zu mir, ist das klar?
Ist klar.
Fein, fein. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich kann den nicht ab. Ich finde den prima.
Möchten Sie was trinken?
Oh ja, gerne.
Wir haben aber nichts.
Mal ganz flott, mal sehnsuchtsvoll.
Die Liebe lässt uns leben. Nur beliebt wird niemals einsam sein.
Ach Gott, ist das schön.
Ja, das war ein Schnelldurchlauf durch Ihr Leben. Sie haben so das Image als Schnellsprecher, klar, das liegt dann an der Hitparade dabei, war Ihnen das gar nicht in die Wiege gelegt. Ich habe sogar gehört, Sie haben mal gestottert als Kind.
Ja, das ist richtig. Und zwar war das in der Kriegszeit in Hamburg im Keller verschüttet, 3 Tage im Keller gelegen und wie ich rauskam.
Als kleines Kind, da waren Sie 5, glaube ich. Ja, 5.
Ja. Mit 6 kam ich in die Schule, das war in Kühlungsborn schon. Da sind wir von Hamburg, nachdem wir ausgebombt wurden, nach Kühlungsborn gegangen, das liegt in der Nähe von Bad Doberan, Rostock. Und in Hamburg 3 Tage im Keller und wie ich rauskam, der Schock, da habe ich gestottert. Und nichts ist schlimmer, als Kind so etwas zu haben. Denn Kinder sind ja viel brutaler, als wir Erwachsenen sein können. Wenn Kinder hinter dir herrufen, stotter Heini, dann tut das so verdammt weh. Und wenn du zum ersten Mal ein Mädchen sahst, ich finde dich ganz schön hübsch, dann ist das schrecklich, wenn ich sage, ja, es ist ja gut. Schrecklich.
Normalerweise endet sowas zurückgezogen in der Einsamkeit und nicht bei der Hitparade. Wie sind Sie das losgeworden?
Ja, das klingt ganz dumm, was ich jetzt sage. Einmal habe ich zunächst mal etwas gemacht, was mir ein Freund meines Vaters sagte. Laut lesen. Ich habe also abends im Bett in Hamburg das Hamburger Abendblatt laut gelesen. Dann habe ich, nachdem das immer noch bei dem Lesen ging es fast sogar, aber beim normalen Sprechen, das falsche Atmen, das war das Schlimme. Dann habe ich Gesang studiert und beim Singen lernst du richtig atmen. Bei Professor Henny Wolf. Ich wollte nicht Opernsänger werden, obgleich sie mir immer sagte, sie haben eine so herrliche Stimme. Also Fischer Dieskau wird irgendwann zittern vor Ihnen. Da habe ich gesagt, liebe gnädige Frau, das ist ganz nett, was Sie sagen, aber ich glaube nicht ganz dran. Und dann war ich bei Frankenfeld, weil ich in der Band gesungen hatte und da hatten viele geschrieben, den jungen Mann wollen wir in Ihrer Sendung sehen. Und dann war ich in dieser Sendung und wie ich diese Sendung lief am Samstag, wurde ausgestrahlt, hieß Toi Toi Toi, wurde ausgestrahlt in Hamburg-Harburg beim Norddeutschen Rundfunk in Hamburg.
Das war dann 59, glaube ich, ja.
Dass Sie alles wissen, ist unglaublich, ja.
Gute Recherche.
Es war 59 und es war wieder der Januar 59, das ist schon unglaublich. Und wie ich dann am Montag wieder zum Unterricht kam, empfing mich Frau Professor Henny Wolf, die hatte damals schon so eine Kette an der Brille und ließ diese Kette so hier auf den Busen fallen, die hatte so einen Wagner-Busen, und sagte, ich habe Sie am Samstag bei diesem Frankenstein gesehen. Ich sagte, nee, Frau, das ist Herr Peter Frankenfeld. Ist mir völlig wurscht, wie der heißt. Wenn Sie Ihre Perlen vor die Säue werfen wollen, und dann bebte der Busen und damit auch die Brille, wenn Sie Ihre Perlen vor die Säue werfen wollen, tun Sie dies aber ohne mich. Haben wir uns verstanden? Da ist die Tür.
Haben Sie es mal bereut, dass Sie nicht ins Wagner-Fach gegangen sind?
Nein, ich wäre ja, lieber Herr Schier, ich wäre ja wahrscheinlich bei der Staatsoper in Uelzen gelandet. Das ist ja nicht die ganz große Stimme, die ich habe. Aber ich habe natürlich sprechen gelernt. Den richtigen Stimmsitz, den habe ich dabei, auch wenn ich auf Tournee jeden Abend 3 Stunden auf der Bühne stehe. Dann komme ich nicht raus und habe Husten. Den Husten, den ich zurzeit habe, mal zwischendurch, der kommt von diesem Wetter, das wir haben im Moment.
Hat noch 10 Jahre gedauert. 1969 im Januar war dann die erste Ausgabe der ZDF-Hitparade. Ja. Die Sendung war ja ein ungeheurer Erfolg. Was war der Grund dafür?
Ich glaube, dass es deutsch war. Ich hatte, wie ich von Luxemburg kam, von RTL, da hatte mich Camillo, ein unvergessener Kollege, der damalige Chef in Luxemburg, Camillo Felgen, hatte mich nach Luxemburg geholt, nachdem ich hier in Baden-Baden, wo wir heute Abend sitzen, mich gehört hatte. Hier habe ich meine ersten Sendungen gemacht.
Als Hörfunkmoderator?
Als Hörfunkmoderator im Jahre 63, im November. Und dann rief mich Camillo an, holte mich nach Luxemburg. Und dann ging ich von da aus nach Saarbrücken zur Europawelle Saar, die ja sehr ähnlich war, wie Radio Luxemburg es vorgemacht hatte. So hatte die Europawelle Saar das nachgemacht. Und ich habe mir überlegt, was musst du anders machen als das, was da ist. Es gab damals von einem fabelhaften Kollegen, von Manfred Sechsauer, eine ganz erfolgreiche Sendung, Hallo Twen. Das war das erfolgreichste am Sender überhaupt. Da habe ich gesagt, also in die Richtung kann man nicht gehen. Aber mir lag auch Deutsch eigentlich viel mehr. Und habe gesagt, ich möchte eine deutsche Schlagerparade machen. Mein damaliger Chef, Dr. Hess, sagte, ja, und das wollen Sie also ohne Stones und ohne Beatles und ohne Beach Boys? Habe ich gesagt, ja, wir könnten noch ein paar mehr Namen nennen. Alles ohne. Sondern mit Roy Black, Rex Gildo, Howard Carpendale, alles, was wir so haben. Mhm. Manuela, Gitte. Aha. Ja, wenn Sie meinen, dann machen Sie das mal.
Und das entstand also dann in der Europawelle Saar, also eigentlich eine Hörfunksendung, und das ZDF hat das dann aus dem...
So ist es. Truk Brandt hatte das gehört, das war der Regisseur. Mhm. Der es zunächst natürlich mal dem eigenen Sender, nämlich dem Saarländischen Rundfunk, angeboten hatte. Die wollten nicht und dann hat er gesagt, dann gehen wir doch zum ZDF. Und dann hat er das dort angeboten und Dr. Heinz Oepen, der Unterhaltungschef damals in Mainz, sagte, ja. Und das war bewundernswert. Mhm. Wenn Sie eben mal so einige Bilder gesehen haben aus der Vergangenheit, also da sehe ich heute 10 Jahre jünger aus.
Haarmode, die Koteletts, die Brille.
Ja, alles natürlich. Ja.
Sie haben es ja schon angesprochen, die Sendung hatte ja irgendwie was sagenhaft Unzeitgemäßes, zumindest war es gegen den Trend. Alle Welt sang Englisch, Beatles, Stones, 10 Years After, bei Ihnen nur Deutsch. Warum hatte das dann so einen Erfolg?
Also ich glaube, Herr Schier, wir müssen uns mal darüber im Klaren sein, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn man in einem Land, in dem man zu 100% sicherlich nur Deutsch versteht, du verstehst keine Idioms, die du irgendwo in Englisch hörst, genau wie umgekehrt unsere verstehst du nicht im Ausland. Es hat neulich mal jemand übersetzt, wie ich bei Melodien für Millionen sagte zu einem Spanier, den Übersetzer hast du ja nicht auf dem Ohr, du hast ja nur den Partner auf dem Ohr. Und ich sagte, na, sie haben aber ganz schön am Wasser gebaut, ganz dicht am Wasser gebaut. Oh. Der musste ja das übersetzt haben und sagte, no, 50 kilometros von Sevilla entfernt. Also das gibt Dinge, die man nicht versteht in der anderen Sprache. Also warum soll man keine deutsche Sendung machen? So schlimm ist das doch nicht, 50 Minuten Deutsch. Und es war erfolgreich. Und wie dann hinterher Viktor Worms kam, dem habe ich damals gesagt, Junge, du darfst um Gottes Willen nichts kopieren. Also diese Nummer mit 19 Uhr, 30 Minuten und 16 Sekunden und Ähnliches darfst du nie machen, das ist Heck. Du darfst auch den Zettel nicht hier oben rausziehen am Schluss. Der anfängt mit Kamera Jens Jüttner und endet mit, das war eine Sendung des ZDF. Ich hoffe, ich darf das bei Ihnen sagen. Das darfst du auch nicht machen. Du musst ganz anders sein. Und eins darfst du überhaupt nicht machen. Keinen englischen Titel in die Sendung nehmen. Auch nicht, wenn er in Deutschland produziert worden ist. Und was machte er nach zwei Sendungen, nachdem er dran war, hatte er Frank Farian drin mit der Gruppe Boni M und hatte Dieter Bohlen drin mit Modern Talking. Und da habe ich gesagt, Junge, das ist gefährlich. Und es war so. Die Leute fingen an zu sagen, wieso? Ich dachte immer, das wäre eine deutsche Sendung. Mhm. Da begreift jemand nicht, dass das in Deutschland produziert ist, aber englisch gesungen ist.
Mhm. Der Schlager ist ja äußerst umstritten. Das war ja damals eine unheimlich bewegte Zeit. Die Ostverträge, Anti-Vietnam-Demonstrationen, dann die Auseinandersetzung mit der RAF. All das kommt ja im Schlager in aller Regel nicht vor. Und daraus resultieren ja auch die ganzen Vorurteile gegen den Schlager. Das ist eine heile Welt, das dient zur Verdummung der Leute.
Ja, ist das so? Kann man nicht mal 50 Minuten einfach abschalten und sagen, ich will jetzt nur fröhlich sein? 50 Minuten, lumpige 50 Minuten gegenüber unglaublichen Stunden, wo es wirklich ganz hart im Leben zur Sache geht. Ich habe neulich eine Sendung gesehen, die ich selbst gemacht habe. Da fand meine Frau zu Hause eine Kassette und sagte, du, da steht drauf Willy Brandt und Rainer Barzel. Und wir hatten in dieser Schlagersendung, Schlagerfestival der 70er, hatte ich Willy Brandt und Rainer Barzel. Als Gesprächspartner. Mhm. Also links von mir saß Rainer Barzel, mit dem ich mich duzte, was ich auch gesagt habe. Wir bleiben dabei, denn er ist mein Trauzeuge. Ich hoffe, dass wir das auch hier in der Sendung machen dürfen. Und er sagte, Dieter, völlig klar, alles andere wäre unehrlich. Ja, und dann begrüße ich sehr herzlich unseren langjährigen Bundeskanzler. Guten Abend, lieber Willy Brandt. Was für ein Gefühl war das damals, als Sie morgens in den Bundestag gingen? Und was haben Sie zu Ihrer Frau als Abschied gesagt? Es konnte sein, dass Sie innerhalb der nächsten anderthalb Stunden nicht mehr Kanzler sind. Das Misstrauensvotum stand auf der Tagesordnung. Dann hat er eine herrliche Antwort gegeben, ganz menschlich. Und gesagt, ich bin wie immer hingegangen und habe gedacht, das geht wohl gut. Aber ich habe es natürlich nicht gewusst. Und dann habe ich am Schluss dieses Gesprächs mit rechts und mit links, mit Barzel und Brandt, habe ich gesagt, jetzt habe ich eine große Bitte an Sie, verzeihen Sie es mir. Ich habe hier eine Karte und habe dem einen die Karte, das schaust du einmal bitte drauf. Und Herr Bundeskanzler, muss ich in dem Falle sagen, schauen Sie auch einmal drauf? Ja, dass Sie haben beide geschaut und ich darf Sie jetzt bitten, wenn ich es gleich sage, dass Sie das lesen, was da drauf steht. Und dann sagte Rainer, also ich glaube bei der großen Kunst, auch der Schlager ist für mich eine leichte Kunst und die leichte ist oft die schwerste. Da steht man auf. Und er stand auf und sagte, und ich freue mich jetzt, einen jugoslawischen Gast in unserem Lande zu begrüßen, der sehr erfolgreich singt, was uns allen in diesem Lande sehr gut tut und sehr wohl tut. Hier kommt der Mann mit der Michaela. Aha, hier ist Bartha Illitsch. Und dann sagte Willy Brandt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen einen Mann ansagen zu dürfen, der über Jahre mich mit erfreut hat, mit fröhlichen und sympathischen Liedern. Der Junge mit der Mundharmonika wird heute Abend ein anderes Lied singen, nämlich ein Lied vom kleinen Prinzen. Ich wünsche Ihnen dazu gute Unterhaltung.
Kompliment für die
für den Pater. Ja. Und dann kamen hinterher eben diese Sänger. Ich habe da noch drauf gesetzt, jetzt kommt noch Rex Gildo als Dritter dazu. Das war für mich, da war auch in der Sendung Wischniewski, Ben Wisch und der Wegener, der heute General ist, der General Wegener, damals von der GSG 9 und die Mogadischu-Geschichte. Das war für mich eigentlich eine der schönsten Sendungen. Die haben wir durch dreimal gemacht. Immer andere Jahresdaten. Eine Sendung, wo du sagst, da geht es wirklich um den Alltag, auch um das, was im Leben passiert ist und um den Schlager. Also Unterhaltung, journalistische Unterhaltung, wurde das damals genannt von Wolfgang Penck, unserem damaligen Unterhaltungschef.
Also ich versuche das so zu interpretieren, dass Sie sagen, so die ganz großen Barzel und Brand, die haben so durchaus erkannt, was im Schlager drinsteckt. So, wenn man den durchschnittlichen Intellektuellen anschaut, dann würde ich sagen, haben die ja nicht unbedingt erkannt, was im Schlager drinsteckt. Haben Sie da drunter gelitten, sage ich mal, an diesem schlechten Image des Schlagers?
Nein, ich muss Ihnen sagen, es wird immer Dinge geben, die du machst, die anderen nicht gefallen. Es wäre ja schlimm, wenn alles gefällt, was wir tun. Ich weiß nicht, ob nun alle sagen, also der Schier, was der macht, ist ja toll. Sie werden auch ihre Kritiker haben. Wobei ich das nicht gut finde. Danke. Man kann sie gar nicht kritisieren. Nein, Scherz beiseite. Aber die werden wir immer haben. Damit müssen wir leben. Das gehört dazu. Und das muss man auch wegstecken. Es gibt so eine schöne Geschichte von Kästner. Kästner hat mal gesagt, ich sitze gerade im kleinsten Raum meines Hauses und habe ihre Kritik vor mir. Gleich habe ich sie hinter mir. So kann man Kritik auch wegstecken.
Ja. Sie haben 1984 haben Sie die Moderation der ZDF-Hitparade abgegeben. Die Sendung wurde im Jahr 2000 dann eingestellt, weil der deutsche Schlager tot ist oder weil einfach die Sendung falsch behandelt wurde, weil mal wieder einer kommen müsste und den deutschen Schlager richtig präsentieren müsste.
Ich werde 70 Ende des Jahres.
Ich will Sie nicht wieder zur Hitparade überreden, aber mich würde interessieren, ist der Schlager tot oder wird er nur falsch angepackt?
Nein, er ist ganz sicher nicht tot. Es wird ihn immer geben. Es wird immer wieder Schlager geben, die man vor sich hin pfeift. Nur man sollte ihn nicht so wichtig nehmen. Ich wundere mich immer darüber, dass manchmal Menschen da sitzen, die im Gegensatz zu uns beiden sogar einen zweifachen Doktortitel haben und sich unterhalten über Schlager, ob er noch hoffähig ist und ob er überhaupt noch spielen darf oder ob man ihn nicht längst aus dem Programm schmeißen müsste. Statt zu sagen, Kinder, das ist so unwichtig. Schlager ist etwas, das macht mich heute fröhlich und morgen habe ich einen schweren Tag, da habe ich überhaupt keine Lust, etwas vor mich hinzupfeifen. Da ist die Welt viel zu ernst dazu. Nein, ich glaube, man muss den Schlager nehmen, so wie er ist und wie er in allen anderen Ländern behandelt wird. Gehen Sie mal nach Frankreich, da haben wir eine Quote. Die wollen wir bei uns ja auch mal haben. Da haben alle so, um Gottes Willen, eine Quote beim Schlager. Nein, es wird ja wirklich bei uns viel kaputt gemacht. Auch für die Menschen, die es gerne hören möchten. Ich frage mich oft, darf denn jemand, der über 60 ist, der darf eigentlich gar kein Fernsehen mehr gucken, ne? Denn er kriegt nicht das, was er haben möchte. Und das finde ich schon schade. Und man sollte Schlager nicht wichtig nehmen, sondern das ist eine wunderschöne Sache und ein herrlicher Zeitvertreib.
Die letzten 20 Jahre Ihrer Karriere haben Sie ja im Wesentlichen die großen Spendengalas präsentiert, haben am Anfang schon drüber gesprochen, Melodien für Millionen, die Stargala für die Welthungerhilfe. Zu dem Engagement für die karitativen Organisationen sind Sie auch ein politisch sehr engagierter Mensch. Die Bekanntschaft zu Rainer Barzel haben Sie schon angesprochen. Seit 1972 sind Sie Mitglied in der CDU. Welche Ziele, welche Werte unterstützen Sie da bei der CDU?
Also einmal, dass Menschen, die viel arbeiten, auch mehr verdienen. Ich bin immer der Meinung, obgleich ich mit Kurt Beck zum Beispiel sehr befreundet bin, ich bin selbstverständlich der Meinung, dass wir einen Mindestlohn haben müssten. Da bin ich sicherlich nicht der Meinung von allen meinen Parteifreunden. Aber es kann nicht sein, dass jemand für 5 Euro oder 6 Euro eine Stunde arbeitet. Das kann nicht sein. Das darf es auch nicht geben. Aber ich bin schon der Meinung, dass einer, der nun wirklich von morgens um 6 bis nachts um 11 arbeitet, dass der auch mehr verdient als der sagt,
Es ist 5:05. Um 5 habe ich Feierabend. Jetzt gehe ich mal Hände waschen und um 5 gehe ich aus dem Büro raus oder von der Werkbank weg.
Das sind wir ja gerade mitten in der Debatte, die gerade läuft. Ja. Die Frage ist halt, ob der zugegeben mehr arbeitet als andere, ob er dann, was dann fair ist, 10-mal mehr, 100-mal mehr, 1000-mal mehr.
Und jetzt fängt es an, ich weiß, wo Sie hinwollen. Ja. Das ist für mich auch ein Punkt. Wenn jemand dann auch noch jemand ist, der ein Loser ist auf dem Platz, wo er sitzt, und dann auch noch eine Abfindung kriegt, die ein Zigfaches von dem ist, was der Mann, der ihm das Geld ins Haus bringt, nämlich der unten am Band steht, der einen Hungerlohn oft hat, dass der dann so viel kriegt, auch noch als Abfindung, das finde ich unmöglich. Da muss man drüber reden können, da muss man mit den Firmen reden. Und selbst dann gibt es immer noch Leute, wo man sagt, ja, um Gottes Willen, der hat die ganze Firma wieder aufgebaut. Dadurch haben wir unseren Job. Gehen Sie mal nach Stuttgart, Sie sind Stuttgarter, wie ich weiß. Gehen Sie mal nach Stuttgart, unterhalten sich mit den Arbeitern von Porsche. Die lieben ihren Chef Wiedeking wie einen König. Obgleich der auch ganz gut verdient. Hat er verdient, finde ich. Das ist ein Mann, wo man sagt, der hat so viel in dieses Haus gebracht, dass er auch verdient hat, sehr viel zu verdienen.
56 Millionen im Jahr?
Wissen Sie es so genau? Ich weiß es nicht.
Das wird ja veröffentlicht.
Ja Gott, nun ist nicht alles, wissen wir auch nicht, alles, was in der Zeitung steht, stimmt. Wobei ich bei 56 ja noch über die Hälfte, also über 50% Steuern zahle. Das ist ja nicht netto. Also es bleiben ihm vielleicht 20 Millionen, die haben wir beide nicht und die haben ganz wenige. Aber es gibt auch ganz wenige, die diesen unglaublichen Weg von Porsche an diese Spitze weltweit geführt haben.
Also ich habe jetzt verstanden, ein Grundpfeiler Ihrer politischen Überzeugung ist, Leistung
muss bezahlt werden
und es muss Anreize für Leistung geben. Wie gefällt Ihnen Angela Merkel? Ist ja Ihre Parteichefin.
Ich halte sie für eine fantastische Kanzlerin. Ich halte sie für außerordentlich diplomatisch. Ist eine Frau, die weltweit große Anerkennung findet. Ich habe gerade heute Morgen, weil ich immer das Morgenmagazin im ZDF und in der ARD sehe, heute Morgen gerade gesehen auf Bali und bei anderen Geschichten, wo sie ist, wo sie in einer Männerklicke unglaublich gut sich verkauft, sich ungeheuer gut unterhält, auch wenn sicherlich ihre Ehrlichkeit manchmal wehtut. Aber wenn sie jemanden einladen möchte als Regierungschefin in Deutschland, dann sollte man nicht im eigenen Lande kommen und sagen, du darfst um Gottes Willen nicht diesen Mann aus Indien einladen.
Um den Dalai Lama.
Ja, das ist ein toller Mann. Ich habe mal die Schwester in der Sendung gehabt. Das ist ein toller Mann, finde ich. Und warum kommt nun jemand und sagt, den darfst du nicht einladen, weil Menschen in Indien sagen, der hat unserer Regierung wehgetan. Nun kann man sich sicherlich darüber unterhalten und kann sagen, aber Sie verzeihen mir doch, wenn ich mir meine Freunde selber aussuche. Was Böses hat dieser Mann garantiert nicht getan.
Das war jetzt unser kleiner Ausflug in die politische Welt. Das ist Dieter Thomas Heck. Ich möchte noch mal auf Dieter Thomas Heck und das Fernsehen zurückkommen. Die Abschiedsgala im ZDF haben wir angesprochen. So ganz gehen Sie uns nicht verloren als Produzent, haben wir auch gesagt. Und wir erleben Sie auch als Filmschauspieler.
Ja, Filmschauspieler ist falsch. Es wäre der Fernsehschauspieler. Ja. Rosenheim-Cops habe ich gerade gedreht mit einer hochinteressanten Rolle, wo mancher von Ihnen zu Hause überlegen wird, na, könnte es sein, dass er es ist? Ich sage dazu nicht viel mehr oder gar nichts mehr.
Kommt im Frühjahr im ZDF, glaube ich.
Schätze, im März, ja. Rosenheim-Cops, am Dienstag.
Sind wir sehr gespannt auf Dieter Thomas Heck. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Tun Sie uns den Gefallen.
Ach, zurück in die Vergangenheit.
Bitte.
Back to the roots. Also, das war im Dialog. Alfred Schier. Und ich. Technik, Tobias Rieger, Hans-Jörg Ohnemus, Peter Keres, Dorothea Funk, Predigkeit, Dieter Janicek, Hubertus von Holleben, Franz Flesch und Ralf Boos. Kamera, Martin Müller, Reinhard Buri und Helmut Nelles, Deko, Frank Heitermann, es war schön heiter hier. Maske, Doris Ronnecker, Aufnahmeleitung, Holger Wondrich, Produktionsleitung, Elmar Lindner, Regie, Friedrich Schaller. Und es war eine Redaktion. Und die Redaktion hatte Bernadette Felber-Fallu und Stefan Martens. Und das war eine Sendung des Ereignis- und Dokumentationskanals Phoenix.
Herzlichen Dank.